Ich kann das abrufen, wie Menschen das empfinden, wenn sie sagen, eine Frau darf nicht predigen oder sie darf nicht eine Gemeinde leiten. Ich kann das Gefühl und die Gedanken dazu noch abrufen, weil es fühlt sich wirklich für einen an, als würde die andere Person was Falsches machen. Es ist möglich, dass das, was ich als genuin christlich rund um die Frau gedacht habe, vielleicht gar nicht so genuin christlich ist. Ich halte mich für eine konservative Theologin. Ich weiß, dass aus konservativer Seite das schon manchmal ein bisschen als Anmaßung verstanden wird, weil ich Pastorin bin. Weil ich damit eigentlich schon aus konservativer Sicht gehöre ich dann eigentlich schon so zu den anderen.
Hallo und herzlich willkommen zum Yeet Podcast, deinem Podcast für Kommunikation in Social Media und der Digitalität. Mein Name ist Lilith Becker und heute zu Gast ist Franziska Klein. Dankeschön fürs Kommen.
Danke für die Einladung.
Franziska ist Pastorin an der Frankfurt City Church und dann bist du noch Rednerin, Freundschaftscoachin und die Autorin von 2 Büchern bisher. Eines über Freundschaft und eines über das Frausein, das auch genauso heißt, Frausein. Und beide sind im Schweizer Fontis Verlag erschienen.
Ja, das ist richtig.
Du bist in einer 7-bürgisch-sächsischen Familie und Gemeinschaft aufgewachsen, habe ich in deinem Buch Frausein gelernt, in der predigende Frauen im Gottesdienst nicht vorgekommen sind. Wie du dennoch Pastorin geworden bist und wieso es Thema in deinem neuen Buch ist, darüber würde ich sehr gerne ausführlich mit dir sprechen gleich. Dann bist du auf Instagram, auf YouTube findet man dich mit deinem Podcast In meiner Friendship Era und du hast einen Blog im Internet. Eine richtig digital affine Pastorin, also bist du. Und darüber möchte ich auch mit dir sprechen und auch über diesen Lebensraum Social Media. Und da würde ich gerne auch mit dir drauf blicken, was du da an der christlichen Szene in Social Media wahrnimmst. Also großes Thema. Und, okay. Und wie du dort selbst auftrittst.
Haben wir einiges vor.
Ja, und zunächst haben wir aber 7 Warm-up-Fragen. Okay. Und ich habe schon bei Instagram, stellst du ganz viele Fragen. Also, die erste Frage ist, an welche Kindheitserinnerungen denkst du oft?
Das ist ein bisschen witzig, weil ich habe heute etwas gekauft, wo ich so dachte, ah, da muss ich irgendwie an meine Kindheit denken. Und zwar ein Geschirrhandtuch mit so richtig süßen Igelchen drauf. Und da muss ich dran denken, weil ich habe das positiv in Erinnerung, wie viel wir mit meiner Mama gebastelt haben. Meine Mama hat eine Ausbildung zur Erzieherin gemacht und hat oft so Bastelsachen vorbereitet. Und da erinnere ich mich an so eine Igellaterne, die wir gemeinsam gebastelt haben. Und deswegen dachte ich, immer wenn ich Igel sehe, ist das eine warme Kindheitserinnerung.
Bist du manchmal zu hart zu dir selbst?
Ich denke schon. Ich glaube, aus der eigenen Perspektive fühlt das sich nicht zu hart an. Ne? Sind wir irgendwie angemessen. Und ich glaube, gerade wenn man zu hart zu sich ist, redet man sich vielleicht auch schön. Ich kann schon sehr ungeduldig mit mir sein oder frustriert, enttäuscht. Also ja.
Was hat dich die bisher größte Liebesgeschichte deines Lebens gelehrt?
Das ist eine schwierige Frage. Das hat mich gelehrt, dass das Bleiben wirklich gelernt werden muss. Also wir bleiben, glaube ich, nicht gern, wenn es schwer wird. Und dass das wirklich etwas ist, was man lernen darf, nicht um jeden Preis, aber trotzdem lernen darf.
Ja, Beziehungen sind Arbeit auch, ne? Immer. Fühlst du dich mehr gesehen für die Person, die du bist oder für die Dinge, die du tust?
Das ist eine spannende Frage, weil ich würde sagen, dass das hat sich ein bisschen verändert. Oder wie so eine Wellenbewegung in meinem Leben gewesen, weil ich habe früher als Teenie den Eindruck gehabt, ich werde mehr dafür gesehen, was ich tue. Und dann so in meinen 20ern viel gemerkt, boah, ich werde auch gesehen für die, wie ich bin. Und ich würde sagen, in den letzten Jahren hat es wieder mehr eben zugenommen, dass man stark in seiner Rolle wahrgenommen wird oder durch eben das, was man sagt und tut und macht. Und das auseinanderzufühlen, so, wer sieht mich für die, die ich bin und in welchen Räumen spielt halt das eine vordergründige Rolle, was ich tue, das finde ich nicht so eine leichte Aufgabe. Ja, also sicher beides. Aber im Leben, so wenn ich zurückgucke, bis jetzt eher wellenartig, sich so abgewechselt.
Vielleicht auch gut so für einen selbst, ne?
Ja, ich denke schon. Und ich glaube dann so ein bisschen auch wieder, also so ein gesundes Verhältnis zu dem zu entwickeln, was man tut und gleichzeitig immer zu wissen, wer sind die Menschen, die auch die Personen sehen hinter ihrem Tun und wie wichtig es ist, so private Räume auch als öffentlich sprechende Personen zu haben.
Ja. Also der Unterschied für mich, wo ich merke, das sind Menschen, die mir irgendwann mal nahe kommen könnten, ja. Ne, wenn, dann sind es die Leute, die auch Fragen zurückstellen.
Ja.
Weil ich stelle total gerne Fragen, ne, und ich höre mir auch voll gerne von Leuten Sachen an und es ist auch in manchen Kontexten okay, wenn Leute nicht zurückfragen.
Ja.
Nur wenn ich so denke, was ist so tragfähig, dann oft dann merke ich, wenn Leute auch zurückfragen und sich interessieren.
Ja. So. Ich glaube, gerade beim Thema Freundschaft, da so dieses, die andere Person muss ein Stück weit so mit dieser Resonanz der eigenen Persönlichkeit mitgehen oder eine ähnliche Stärke vielleicht so mitbringen von Typ her, so dass man sich da auch zumuten kann.
Naja.
Ja.
Sich gegenseitig sich zumuten kann, meinst du?
Ja.
Wenn dein Leben die kommenden Jahre so bleiben würde, wie es jetzt ist, wärst du dann zufrieden?
Ich würde sagen, auf der Skala von 1 bis 10 so eine 8 von 10.
Ah.
Ich werde schon zufrieden. Ich finde mein Leben echt total schön und wertvoll, mag wirklich, was ich tue. Und gleichzeitig vielleicht dann eben keine 10 von 10 zu sagen, das sind schon auch Themen, wo ich gerne auch Veränderung erleben will. Ja.
Gott sei Dank ist das Leben so, ne?
Ja.
Verändert sich dauernd. Worüber denkst du besonders viel nach?
Ich kann mich schon an so komischen Momenten oder so awkward situations mit anderen Leuten, wenn ich so das Gefühl habe, irgendwas war unstimmig, dann geht das mir schon lange nach, weil ich dann so selber so versuche, darüber nachzudenken, lag es daran, wie ich mich verhalten habe, lag es an einer anderen Person, was hat unser Miteinander irgendwie so gemacht, dass es irgendwie nicht so rund blieb. Und ich glaube, so zwischenmenschliche Interaktionen nehmen sich ja so den Hauptteil meiner Gedanken ein.
Gibt es irgendetwas über die Welt oder die Menschen, das du gerne noch besser verstehen würdest?
Ich würde gerne verstehen, und da sind wir so beim Thema auch Social Media, woher so dieser Impuls kommt, dass ich zu allem und jedem, was mir begegnet, meine, mich äußern zu müssen oder positionieren zu müssen. Und gerade auch negative Kommentare. Ich check, glaube ich, negative Kommentare bei fremden Personen. Also so, es interessiert niemanden, wie doof du das gerade findest, so, ne? Also, das verstehe ich, glaube ich, nicht. Und würde gerne mal mit einer Person, wo man denkt, ey, du hinterlässt hier so viel verletzende Kommentare online. Was steckt dahinter? Warum tust du das?
Mhm. Ja. Oft habe ich das Gefühl, dass es ein großer Abstand zu sich selbst ist. Also, das ist wie, als würden die sich selbst nicht näher kommen können. Da hält man sich selbst mit auf Abstand, wenn man andere verletzt.
Das scheint mir fast so billig. Also das klingt jetzt so, also so im Sinne von, ist das die Antwort, dass Leute wirklich sagen, ich rotze hier irgendwie sowas hin, weil sie einfach keinen Kontakt zu sich haben? Ist das dann?
Ich kann mir auch vorstellen, so wie in der Schule, dieses Klassenclown sein oder Stärke demonstrieren oder was du bei Mobbing-Dynamiken hast, dass du nach Zustimmung suchst, nach Halt und Identifikation. Und wenn du sowas laut posaunst, dass du in der Hoffnung, der stärkste Hund im Rudel zu sein, sozusagen. Ne?
Dann gibt's Likes vielleicht für deinen fiesen Kommentar. Und
ja, und dann fühlst du dich erst mal gesehen. Muss ein großer Schmerz sein innerlich, kann ich mir nicht anders erklären. Das Interessante ist, wir haben es schon ein paar Mal ausprobiert, dann, wenn wir in unseren Kommentarspalten, dann ist immer die Worte auch natürlich ein bisschen aufnehmen, die Leute sagen, darfst du auch nicht zu viel schreiben, weil die Leute lesen ja auch nicht so viel.
Mhm.
Und dann nachzufragen, was aber auch echt mühsam ist, dass die Leute doch schnell auch dann einknicken und von sich erzählen.
Mhm. Okay.
Also was hinter dem Fiesen steckt. Ne? Ich glaube, man hört es auch, wenn manchmal Autorinnen oder so auch fiese Kommentare kriegen und auf einmal ruft man die an. Also ich habe das früher auch bei Evangelisch Stegenwart angerufen.
Mhm.
Und dann waren die auf einmal so, oh, jetzt da ist eine echte Person.
Ja.
Ne?
Und das vergisst man sicher, dass dahinter eine echte Person steht und die sich Gedanken gemacht hat, als sie das selber so ins Netz gestellt hat oder so.
Mhm.
Das nicht immer. Ne? Aber ja, der digitale Abstand ist da sicher ein Thema. Da auch das Gefühl, mit sich selbst da nicht im Reinen zu sein. Aber ich glaube auch, ich möchte auch selber unterstellen, dass wenn man dieser Person wiederum empathisch begegnen würde und nachfragen würde, hey, was steckt denn dahinter, dass du jetzt so fies werden musstest, so, oder was hat dich hier angetickt, dass du das so äußern wolltest oder musstest, dass man dann definitiv Geschichten hört, ja.
Hast du viele fiese Kommentare unter deinen Beiträgen?
Nein, nee. Ab und zu bekomme ich einen fiesen Kommentar oder auch mal eine Privatnachricht, die nicht cool ist. ich würde auch an sich behaupten, dass ich jetzt nicht schnell angefressen bin, so. Er findet auch nicht alles jetzt so an, jemand findet nicht alles super, was ich mache, ist völlig in Ordnung, ne? Das darf auch sein. Aber ich glaube schon, ich bringe insgesamt die Grundhaltung mit, man kann auch aus Kritik was lernen oder was für sich mitnehmen und es irgendwie filtern. Aber oft sind es echt irgendwie Leute, wo man das Gefühl hat, okay, da wird jetzt was an mich herangetragen, was einfach sehr viel über die Person selber aussagt und weniger mit mir zu tun hat. Und ich glaube, das so zu unterscheiden, ne? Also was nehme ich jetzt wirklich mit, weil da kann ich dran wachsen, was lernen. Und das ist ja dann gut, wenn man gerade auch so Kritik mit anderen Leuten bespricht, mit meinen Kollegen teile ich das oft, wenn ich eine Kritik bekomme. Also und da würde ich nochmal unterscheiden zwischen einer sachlichen Kritik an dem, was ich tue. Und das kommt schon auch ab und zu, ne? Dass Leute nicht gut finden, was ich poste oder wie ich es ausgedrückt habe. Oder natürlich auch zu den Büchern. Und bei Frau sein jetzt so in der kurzen Zeit schon ein bisschen mehr vom Verhältnis als bei Freundschaft. Und dann halt das mitzunehmen und zu sagen, wenn eine Kritik kommt, dann bespreche ich das mit engstehenden Leuten, die mich gut kennen, um einfach so ein bisschen dieses Gefühl von da auch ein bisschen abwägen zu können. Also wo gibt's hier wirklich was zu lernen für mich? Weil ich möchte mich auch nicht unangreifbar machen. Ist gar nicht mein Ziel so. Ne? Und auf der anderen Seite auch zu sagen, wo kann ich wirklich aber auch Kritik wirklich an mir abprallen lassen, weil das hat tatsächlich jetzt hier nichts mit mir zu tun oder mit meinem Produkt oder mit dem, was ich gesagt und gemacht.
Ja, das hat auch was mit dem Bleiben zu tun, was du vorhin gesagt hast, ne? Beziehungen sind einfach Arbeit.
Ja.
Und dann bei Menschen, denen wir nicht nah sind und die uns irgendwas sagen, dann könnten wir dazu neigen, das auch noch weiter wegzudrücken. Vielleicht ist es auch das, was in den Kommentarspalten passiert. Da setzt du dich Menschen aus, mit denen du eigentlich nichts zu tun haben musst, und dann ist es ganz leicht, das eine Beziehung nicht auszutragen, weder mit sich selbst, weil was du beschreibst, ist ja, du musst erstmal reflektieren, hat's was mit mir zu tun? Ist das eine Kritik, die wirklich an mich rangeht? Kann ich davon was lernen? Und noch das andere auch noch zu sehen, wieso ist der Absender, wieso sagt ausgerechnet der sowas zu mir, ne?
Ja. Und es stimmt. Also, und ich glaube, dieses Bleiben ist da in zweifacher Funktion, ne? Also, das zum einen bei sich zu bleiben, aber dafür muss man sich wiederum kennen, ne? Um das irgendwie, dieses Verhältnis zu klären. Und auch das Bleiben in Beziehung. Also ich glaube, so dieses mit ganz allein zu bleiben, mit Kritik von außen, von Fremden, das halte ich auch nicht für ratsam. Also dann, ich glaube, dieser Prozess des Sortierens, das Feedback einholen, Feedback geben, das muss und sollte in Beziehung stattfinden.
Ja. Naja, brauchen wir dringend andere Menschen, ne? Ohne geht's nicht. Auch wenn sie manchmal nerven. Oder man sich selbst auch manchmal nervt. Wir sind schon bei den 7 Fragen durch. Und ich habe jetzt auch eine Frage, ein paar Fragen zu deiner Herkunft, weil es nämlich eine große Rolle in deinem Buch steht. Also du schreibst Siebenbürger Sachsen. Wieso ist das wichtig im Buch, das zu beschreiben, wo du herkommst?
Es hat in meinem Aufwachsen immer eine ganz große Rolle gespielt, dass ich einerseits im Schwabenland geboren und aufgewachsen bin und so ein kleines blondes Mädchen war und gleichzeitig an meiner Aussprache hörbar war, dass ich einen Migrationshintergrund habe. Also so dieses Gefühl von, ich sehe vielleicht nicht anders aus, aber ich fühle mich fremd, weil ich auch fremd gemacht werde, das hat schon auf meine Kindheit geprägt. Und dann kommt noch hinzu, dass ich wirklich in einer Subkultur aufwachse. Also ich wachse im Schwabenland auf, aber bin Teil einer siebenbürgisch-sächsischen, ne, also rumänien-deutschen Subkultur. Ich komme aus einer sehr großen Verwandtschaft und die hat natürlich die Verwandtschaft plus die Gemeinde, diese christliche Gemeinde, die mein Großvater auch gegründet hat, das bildet sozusagen die Hintergrundfolie meines Aufwachsens ab. Und ich glaube, ich konnte so in meinem Aufwachsen gar nicht unterscheiden, was sind so kulturelle Aspekte, was sind theologische Aspekte, was sind familiäre Aspekte, weil es einfach so ein Raum war. So, der hat sich halt so angefühlt. Und interessanterweise so, die Deutschen waren trotzdem die anderen. Obwohl ich in Deutschland geboren, aufgewachsen, keine andere Muttersprache habe, waren die Deutschen die anderen. Und dass da so eine Abgrenzung schon früh stattgefunden hat. Deswegen ist das wichtig. Ich habe darüber aber auch viel Scham empfunden, so als Teenie. Und das tut mir rückblickend so ein bisschen leid, weil
Scham empfunden über das Anderssein?
Oder? Über das Anderssein, auch über so den Akzent, also meine Aussprache, aber auch, dass meine Eltern sozusagen anders waren oder meine Eltern anders gesprochen haben. Ja, da habe ich mich irgendwie viel für geschämt und wollte das auch verstecken so. Und das tut mir rückblickend leid, weil ich irgendwie denke, ich hätte mir da, glaube ich, früher gewünscht, dass ich das irgendwie mehr owne. So zu sagen, ja, okay, ich meine Eltern sind auch nicht von hier und das ist okay so, ne? Aber ich habe mich dafür viel geschämt.
Hast du denn Leute gehabt, die besser damit umgehen konnten, wo du gesehen hast, die ownen das? Also die machen sich das zu eigen und
ja,
sagen,
doch, da hatte ich Freundinnen, die dann da vielleicht auch irgendwie so ein bisschen stolzer drauf waren. Ja, doch, hatte ich schon. Und bei mir war das eher irgendwie so ein Gefühl von, ich will eigentlich dazugehören, will mich selber irgendwie vielleicht als weniger fremd verkaufen oder darstellen, so als ich mich gefühlt habe und so der Hintergrund war. Und dann so als Erwachsene festzustellen, dass das eher auch ein Schatz ist und oder ja, wenn nicht gleich ein Schatz, aber auch erstmal so Teil der eigenen Geschichte und Teil der eigenen Herkunft und dann auch seine Eltern da irgendwann auch besser zu verstehen, so, ne, was das bedeutet haben muss. Die waren beide in ihren 20ern, wo sie als junges Paar in einem ganz fremden Land für sie ganz neu anfangen und da Familie aufbauen, ne? Und so aus Erwachsenenperspektive und als ich dann auch in Rumänien war und das hat viel dazu beigetragen, so das zuzuordnen, was gehört irgendwie zu welchem Aspekt und hat schon auch so meine Bewunderung vielleicht da an der Stelle für meine Eltern als Erwachsene und das Verständnis gestärkt. Ja. Mhm.
Ich finde es interessant, dass du gesagt hast, als Kind fließt das alles so zusammen und man hat ja auch gar keine andere Wahl, als es so zu nehmen, wie es da ist. Und das ist dann auch irgendwie organisch, ne? Die ganze Situation ist so, wie sie ist und wir müssen sie hinnehmen. Möglicherweise ist das auch deine, weil du hast ja auch gerade schon als deine Stärke beschrieben, Fragen zu stellen. Du stellst dir viele Fragen oder stellst viele Fragen auch auf Instagram. Und dass du das dir beibehalten hast und deswegen möglicherweise konntest du dich auch nicht gleich stimmig in der Situation stellen, weil du der Typ bist, der hinterfragt.
Ja, zum einen hinterfragt und zum anderen wirklich irgendwie zu merken, wenn man nicht weiß, wie es geht. Also ne, tatsächlich auch eine echte Neugier zu wissen, okay, ich verstehe es gerade nicht. Ich muss auch eine Frage stellen, um es zu verstehen oder zu checken, was wird jetzt hier gerade von mir erwartet oder und ich glaube wirklich so, Fragen eröffnen ganz viel. Also klar, ein Zugang zu Wissen, aber auch Zugang zu Verbindungen und aber eben auch dann zu sich selbst, ne? Also zu hinterfragen im besten Sinne des Wortes, zu sagen, was steckt eigentlich hinter dem, wie Dinge sind? So, warum sind sie so geworden? Warum bin ich so geworden, wie ich bin? Und da komme ich halt mit Fragen weiter.
Mhm. Apropos Fragen oder Hinterfragen. Du hast mit deiner Oma telefoniert, als du das erste Mal gepredigt hast bei einer Trauung. Das beschreibst du in dem Buch. Deine Oma wollte ja erst nicht kommen, hat sie gesagt, ne? Glaube ich, so war das im Buch. So beschreibst du das, weil sie hatte dazu Fragen auf jeden Fall mit der Trauung.
Ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass sie sich gefragt, ob sie kommt, aber bevor sie kommt, wollte sie auf jeden Fall diese Antwort haben. So.
Ja. Wieso du predigst?
Ja, genau. Wieso ich das mache.
Okay, und sie hat das echt so ganz offen dich gefragt.
Ja. Wirklich so dieses, Franziska, wie kommt es dazu, dass du einen Dienst tun willst, der in der Bibel einem Mann vorbehalten ist? Das war so die Formulierung. Ich konnte das eben zuordnen, weil ich bin ja in dem gleichen Kontext aufgewachsen und ich kann das Gefühl auch heute noch, ich kann das abrufen, wie Menschen das empfinden, wenn sie sagen, eine Frau darf nicht predigen oder sie darf nicht eine Gemeinde leiten. Ich kann das Gefühl und die Gedanken dazu noch abrufen, weil es fühlt sich wirklich für einen an, als würde die andere Person was Falsches machen. Und das ist dann gar nicht so im Sinne von, die darf das nicht. Also es ist nicht so eine Härte von Verbot, sondern wirklich so ein ganz tiefes, ungutes Gefühl, dass das, wie die andere Person das macht, dass das wirklich so gegen Gottes Vorstellung entspricht. Also es ist eher so eine, also ich kann das auch selber wirklich noch nachempfinden, dass ich als junges Mädchen es selber so empfunden habe, dass wenn eine Frau irgendwo gepredigt hat, dass mich so ein ganz großes Unwohlsein überkam, so, ne? Und das erstmal so durchzufühlen.
Kannst du das beschreiben, das Gefühl? Ist das Angst oder Scham oder?
Also es ist wirklich so das Gefühl von Überlegenheit, dass ich denke, die andere Person hat da irgendwie so Gottes Wille nicht ganz verstanden und macht hier etwas und weiß es vielleicht gar nicht, dass das falsch ist, so ein bisschen, ne? Also von, das ist vielleicht so eine Herangehensweise. Und das andere ist wirklich so, ja, so eine Furcht eigentlich zu spüren, dass da was stattfindet, was wirklich komplett gegen meine eigenen Vorstellungen geht. Und damit ja auch meine Vorstellung vielleicht ein Stück weit bedroht, aber jetzt gar nicht so sehr, dass ich sie wirklich in Frage gestellt fühle, weil ich bin ja erhaben, dadurch, dass ich ja die Wahrheit habe, jetzt so in Anführungszeichen. Ne? Und das ist irgendwie so, deswegen, ich konnte das nachvollziehen, wie sie das beschreibt oder empfindet, weil ich das noch nachführen konnte. Und es ist interessant, ne, aus heutiger Perspektive, ne, ich bin selber Pastorin, mir begegnet das immer noch, dass auch erst vor kurzem, dass eine junge Frau, habe ich so gemerkt, die hat in dem Gespräch gerade so eine Abwehrhaltung. Und da habe ich zu ihr gesagt, alles, was du gerade mit mir verbindest als Pastorin und alle Gefühle, die du gerade hast, das ist okay. Und da hat sie so ausgeatmet und hat gesagt, danke, dass du das sagst. Und da hat sie so Tränen in die Augen bekommen und so gesagt, sie will mich irgendwie mögen, weil sie sieht, was ich mache oder ne, wie ich predige und so. Aber sie kämpft so sehr damit, dass ich Pastorin bin. Und ich, klar, das ist ein komisches Gespräch, ne? Also, no offense, so, dass du bist eben die Pastorin und dann sagen dir Leute, dass sie das falsch finden oder schwierig finden oder so. Natürlich, das ist kein schönes Gefühl, was ich dann habe, aber das zu verstehen, mit was diese Person gerade struggelt, dass sie selber gerade in einen Konflikt gerät, den ich selber auch schon kenne. Und deswegen, ich schilder das eben von meiner Oma in dem Buch, weil es für mich diesen Konflikt beschreibt, den ich als junge Frau so sehr empfunden habe und dann eben in so einer Anfrage auf meiner Oma wiedergefunden habe. Sie schätzt mich, sie liebt mich, sie will eigentlich nachvollziehen, weshalb ich diese Entscheidung treffe, kann es aber nicht vor den Hintergründen, die sie hat. Und dann gab es dieses Gespräch als Brücke. Und ich bin froh, rückblickend, dass ich mich so vielen Gesprächen gestellt habe, auch wenn ich die oft sehr anstrengend empfunden habe. Und bei manchen Gesprächen mir vielleicht auch gewünscht hätte, dass ich gesagt habe, das habe ich jetzt keinen Bock zu erklären. Aber bei meiner Oma war es mir klar, ich liebe meine Oma, ich möchte die da irgendwie gerade gewinnen. Ich möchte die da mitnehmen in dieser Entscheidung. Aber das war schon sehr aufregend, weil das schon auch in meinem Kontext damals so ein bisschen Wellen geschlagen hat, Angst auch geäußert wurde, wie ist das dann für dich, wenn Leute das nicht gut finden oder nicht kommen oder so. Und es war interessant, weil mir zum allerersten Mal in der Zeit damals aufgefallen ist, wie sehr es in den Hintergrund gerückt war, als ich die Zusage gemacht hatte. Ich habe einfach ganz unbedarft damals bei meinem Cousin gesagt, klar mache ich das. Und dann wurde ich später mit diesen ganzen Sorgen konfrontiert und dachte so, krass, das hatte ich selber dann zu dem Zeitpunkt der Anfrage nicht mehr auf dem Schirm. Und das finde ich schon spannend, wie sich auch natürlich dieses Gefühl verändern kann. Und wieso auch tiefe Überzeugungen verändern können, weil tatsächlich das, was da als Orientierung galt, für mich entlarvt wurde. Und da sind wir natürlich auch bei einer ganz schwierigen Aussage oder bei einer sensiblen Aussage, ne, zu sagen, ja, können sich jetzt alle Glaubensüberzeugungen verändern? Ist das jetzt alles irgendwie beliebig? Also wenn du bei so einer tiefen Überzeugung dich verändern kannst, ist dann alles beliebig? Und da würde ich sagen, nein. Aber in diesem Fall hatte sich mein Frauen- und Gottesbild zu etwas konstruiert, mit dem ich nicht weiter auch gehen wollte und konnte. Also es kommt sozusagen wirklich eine existenzielle Krise und passiert ja nicht in so einem willkürlichen Gedankenspiel, wo man sagt, ich möchte jetzt hier eine Meinung ändern.
Mhm. Ja, du hast ja auch schon beschrieben, dass du das als Kind auch schon hattest, immer diese leichte Fremdheit und schlechtes Gewissen, also sowohl beiden Gemeinschaften gegenüber, in denen du dann aufgewachsen bist, ne? Eigentlich als Deutsche geboren und aufgewachsen, aber sich nicht so fühlen.
Ja.
Und wahrscheinlich ist der Zweifel dann da bei dir auch schon angelegt gewesen und diese Ambivalenz dann aushalten zu können mit den Gewissheiten. Was war für dich hilfreich auf dem Weg, deine Herkunft und deine Glaubenssätze aus deiner Herkunft zu verändern?
Ich glaube, unterm Strich wirklich Menschen zu finden, die das auch so gesehen haben oder erstmal überhaupt, glaube ich, in die Weite zu sehen, dass das, was ich jetzt im Hinblick auf Frauen geglaubt habe, gar nicht repräsentativ ist für alle christlichen Glaubensgemeinschaften, die christliche Kirche, alle Frauen meiner Generation und so weiter. Ne? Also ich glaube, ist eine offene Frage. Wann passiert es, dass tief geglaubte Überzeugungen überhaupt aufbrechen können? Da muss ja entweder irgendein Schmerz reinkommen oder irgendwie zu merken, das ist nicht so normal oder selbstverständlich, wie ich das immer geglaubt habe. Es gibt auch andere Wege, darüber zu denken. Und ich glaube, als das so überhaupt erstmal am Horizont erscheint, Es ist möglich, dass das, was ich als genuin christlich rund um die Frau gedacht habe, vielleicht gar nicht so genuin christlich ist. Das hat, glaube ich, sowas zumindest mal angerissen. Und dann verschiedene Menschen, Begegnungen, mein Theologiestudium. Also da führen, glaube ich, sehr, sehr viele Fäden zusammen. Und das ist, würde ich auch wirklich sagen, so dieses Umdenken, dieses Umfühlen, dieses Verändern in diesem Bereich, das ist ein Weg von 10 Jahren. Also das ist eben nicht kurz oder schnell oder an einer einzelnen Person oder einem einzelnen Erleben festzumachen, sondern wirklich so ein ganz tiefgreifender Prozess irgendwie des Umdenkens. Und das finde ich aber so cool, dass das biblisch eigentlich auch verankert ist. Ne? Also wenn man so Römer 12, 2 nimmt, so lasst euer Denken wirklich so verändern und richtet euch danach so, wer Gott ist, also was gut ist, was vollkommen ist. Also dass so diese Vorstellung von, dass sich unser Denken wirklich verändern kann, weil es sich an Gutem ausrichtet, das war für mich da schon eine Spur und auch eine Spur in eine Freiheit.
Umkehren ist ja auch so ein Wort, was relativ genau. Oft vorkommt, ne? Ja. Was ich gestern gelernt habe im Gottesdienst, dass es auch Antworten heißt. Umkehren, auf etwas antworten. Dass die Wortbedeutung immer die gleiche ist, fand ich auch interessant.
Cool. Das wusste ich, glaube ich, auch nicht.
Ja, so nochmal Fact-checken, aber die Pfarrerin hat's gesagt. Du hast das Gemeindepraktikum in der Frankfurt City Church gemacht, ne? Das war dann, als du studiert hast, Theologie in Gießen wahrscheinlich.
Ja.
Und da bist du ja auch heute dann gelandet. Mhm. Du solltest da die Frauengruppe aufbauen. Und das hat erstmal alte Vorurteile in dir bestätigt. Ja. Wie konntest du denn, und das zielt jetzt ein bisschen auch darauf, diese alten Muster dann und deine Ängste, die daraus hervorgegangen sind, überwinden? Also vielleicht gibt es auch ein paar Beispiele. Ich habe jetzt gerade schon mal ein bisschen dazu gefragt, aber vielleicht gibt es auch was, wo du sagst, du hast gerade gesagt, es geht nicht ohne Schmerz und es hat 10 Jahre gedauert. Erinnerst du dich an Momente, wo du das vielleicht körperlich sogar gespürt hast, dass was aufgebrochen ist, dass es einen Umbruch gab in deinem Denken?
Also ich hatte schon immer wieder auch Momente, auch anfangs jetzt so meiner Praktikumszeit und dann eben für dieses Praxisprojekt dann da zu bleiben, dass ich mich nicht wohlgefühlt habe. Also es war nicht so, dass ich dann seit Jahren wieder in der Freikirche war und dann dachte, okay, hier bin ich zu Hause. Und ich beschreibe dieses konkrete Beispiel, dass mein jetzt Kollege damals, da war ich 2 Jahre schon in der Kirche und dann sagt er irgendwann, Franzi, du hast endlich deinen verängstigten Blick verloren, wenn ich dich frage, wie es dir geht. Und das war für mich wirklich so ein ganz greifbarer Moment, dass ich bis zu dem Zeitpunkt mir nicht sicher war, kann ich hier wirklich ich sein? Will ich hier wirklich vertrauen? Was passiert, wenn ich nicht sozusagen konform bin, wie hier Dinge gemacht werden oder wie hier Dinge sein sollen. Und auch so dieses, und das wirklich zu fühlen, dass in mir irgendwie doch eine Angst war, ein Druck war. Und es war jetzt nicht so, dass ich das 2 Jahre lang immer bewusst gespürt habe, weil ich glaube, sonst würde man nicht wieder hingehen, ne? Also wenn das so ganz offensichtlich ist. Aber selber so manchmal zu merken, andere Leute haben es durchaus wahrgenommen oder dann die Veränderung gesehen und konnten mir das dann spiegeln. Und als es dann weg war, konnte ich zumindest beschreiben, ja doch, ich war immer noch so ein bisschen auf Handbremse. Oder wenn eben gefragt wurde, wie geht's dir, kurz am Ausloten, auf was zielt das jetzt hier ab, wenn der fragt, wie es mir geht, weil der will sicher nicht wissen, wie es mir geht.
Darf es mir jetzt gut gehen gerade?
Wie geht's? Ne? Und überhaupt erstmal so die Frage, wie geht's mir, die hat mich ganz lange auch überfordert, ne? Und das so auch zu spüren. Und ich würde wirklich sagen, so diese Anfangsjahre in der Frankfurt City Church, die sind viel davon geprägt, so von, okay, ich bekomme so eine Aufgabe und irgendwie weiß ich nicht, wie ich die finde, jetzt zum Beispiel so Frauenarbeit aufbauen. Und ich habe trotzdem Ja gesagt, das zu machen dann. Ne? Und dann so sich ranzutasten und zwischen, ich falle selber in so Kategorien von, ich möchte hier was liefern und leisten und in das Konstrukt passen und gleichzeitig zu denken, kann ich mich damit identifizieren? Will ich mich damit identifizieren? Kann ich das authentisch tun? Und ich glaube, was mir geholfen hat, sind die offenen Gespräche, die halt dort dann mit dem Pastoren so stattfinden konnten. Dass ich dann so sagen konnte, ich weiß nicht, ob ich das kann oder ich weiß nicht, ob ich das will. Oder mir geht's gerade so damit. Und dass ich gespürt habe, dass ich das sagen konnte und dann nicht gesagt wurde, dann bist du halt hier die Falsche. Sondern, okay, das wäre ein anderer Weg, das zu tun oder zu gehen. Oder worauf hast du Lust? Und das habe ich ganz, ganz positiv da erlebt. Es ging nicht darum, dass ich eine Aufgabe erfülle, die sie wollen oder brauchen, sondern es ging um mich als Person. Und als ich dann angestellt wurde nach meinem Studium, war eigentlich gar keine Stelle frei. Also wir hatten keine Stelle, die mir angeboten wurde, sondern es wurde gesagt, hey, wir glauben, dass du der Kirche gut tust und wir wollen eine Stelle schaffen, weil wir glauben, dass du hier am richtigen Platz bist. Und das so zu erleben als Bestärkung, als Ermutigung, als Zuspruch, hat, glaube ich, diese Verbindung, diese Tiefe aufgemacht, dass ich wirklich lernen konnte, ich darf offen und ehrlich sagen, was ich denke, wie es mir geht, wie ich mich fühle und werde dafür nicht verurteilt, abgeschossen, verletzt. Und das hat schon auch ganz stark geprägt, auch wie ich leite, dass ich sage, ich möchte, dass Leute, die mit mir arbeiten, immer das Gefühl haben, man darf wirklich sagen, wie es einem geht und wo man auch seine Zweifel hat. Und dann ist es also spannend, ne? Es gibt Leute, die sagen, du kannst mir alles sagen und du tust es nicht, weil irgendwas an dir spürt, das ist kein Safe Space, das zu sagen. Also das finde ich sehr spannend. Wir empfinden das. Wir kritisieren Menschen nicht, wenn wir wissen, ja, das fällt auf mich nachher negativ zurück. Aber da, wo ich mir in einer Beziehung auch sicher sein kann und mich sicher auch gebunden fühle, da kann ich wirklich auch offen und ehrlich etwas feedbacken oder rückmelden oder mich selber öffnen. Und das, an den Punkt zu kommen, wie sich das anfühlt, dass ich das wieder in einer Kirche tun darf und selber gestalten darf, das ist für mich, glaube ich, wirklich so ein Durchbruch für mich gewesen. Ja.
Das ist auch toll. Das habe ich auch beim Lesen die ganze Zeit gedacht, dass es toll ist, dass du das geschafft hast. Weil du beschreibst ja auch in deinem Buch, dass die Gen Z, da gibt es ja irgendwie Studien zu, das war, glaube ich, in deinem Buch, ne? Ziemlich am Ende. Du guckst nämlich so, dass die jetzt vor allem viele Frauen auch die Kirchen verlassen, weil sie sich nicht gesehen fühlen. Aufgrund dieser, also als wäre die Frage, wie es dir geht, ein Multiple-Choice-Test. So hast du es ja wahrscheinlich empfunden. Oh Gott, was ist die richtige Antwort? Was denkt er, was die richtige Antwort ist, ne?
Diese Studie, das ist aus den USA jetzt eine Studie gewesen, aber ich habe auch erst diese Woche habe ich einen Artikel gelesen, wie der halt so die Gegenthese aufgebaut hat, zu sagen, junge Männer suchen Religion wieder als sozusagen konservativen Raum auf und wo sind so ein bisschen die Gen-Z-Frauen, ne? Und diese amerikanische Studie hat halt aufgezeigt, dass durchaus das Thema Sexismus eine Rolle spielt, dass Gen-Z-Frauen sagen, hab ich ja keinen Bock drauf. Und dass zum allerersten Mal seit der Erfassung der Geschlechterverteilung in Kirchen in den letzten Jahrzehnten das Verhältnis sich umkehrt. Und ich bin auch so aufgewachsen und geprägt in den letzten Jahren, dass es mehr Frauen in Kirchen gibt. Also klar, ich bin persönlich in einer sehr männerdominierten Sphäre aufgewachsen, aber so dieses Verhältnis, in Kirchen sind mehr Frauen und es gibt mehr christliche Frauen als christliche Männer. Das würde ich schon so ein bisschen beschreiben, dass das mich geprägt hat und dass jetzt zum ersten Mal statistisch wahrnehmbar ist, dass das kippt und dass mehr Gen-Z-Männer in Kirchen kommen. Gerade so in Großbritannien und Frankreich stellt man ja momentan so ein bisschen diese Bewegung des Quiet Revivals auf und auch da tendenziell mehr Männer als Frauen. Und ich glaube, das so wahrzunehmen, auch ein bisschen zu beobachten. Und natürlich anekdotenhaft empfinde ich das nicht so. Also gerade auch als Pastorin in der Kirche würde ich momentan sagen, ich sehe das gerade nicht, dass mehr junge Männer als junge Frauen jetzt so in unsere Kirche kommen. Also ich empfinde es gerade positiv, dass beides irgendwie passiert. Also junge Männer, die nichts mit Glauben zu tun haben, tauchen da plötzlich auf und haben Fragen und finden Gott, genauso wie junge Frauen. Und das finde ich total schön. Und ich glaube, das bleibt aber mal zu beobachten, so gerade. Was findet da statt? Welche Dynamiken? Wie fühlen sich Gen-Z-Frauen? Wie fühlen sich junge Frauen in unseren Kirchen? Und gerade auch die Resonanz jetzt auf mein Buch gerade aus freikirchlichen Kontexten, von denen ich die mitkriege, dass schon viele Frauen sagen, da resoniert ganz was ganz tief und auch ein bisschen schmerzvoll in mir. Und eine Nachricht neulich war so, was du beschreibst, macht mich so traurig, weil ich in einem Kontext bin, wo ich weiß, ich werde da keine Veränderung erleben in den nächsten Jahrzehnten. Und das so gleichzeitig wahrzunehmen und da natürlich für den persönlichen Kontext immer auch zu gucken, wie sehe ich den, wie kann ich den mitprägen, wie erlebe ich den, wo fällt mir vielleicht auch etwas zum ersten Mal auf, gerade wenn ich da drin groß geworden bin. Ich glaube, das bleibt sehr spannend, so in den nächsten Jahren wirklich da aufmerksam zu gucken, wie empfinden junge Menschen Religion, christliche Religion, wie entdecken die Glauben und wie erleben die Kirche. Ja.
Du sprichst auch an einer Stelle dieses Phänomen Tradwives und die Manosphere an, die in Social Media ja sowas wie so ein Trend sind. Also traditionelle Hausfrauen und die männliche Sphäre, also die Wiederentdeckung der Männlichkeit und was das wohl für eine Rolle sein könnte. Du hast jetzt in deinem Leben schon einen Riesensprung gewagt, ne, der in anderen Leben oder wenn man auf das große ganze Bild guckt, wahrscheinlich nicht passiert. Wie ich frage mich auch, ob man aus der Liturgie, zum Beispiel aus den Gesangbüchern, aus den Gebeten, es heißt halt Vater unser, es ist der Vater und es ist der König und es geht um den Sohn und wir werden alle Söhne Gottes können wir werden. Du hast sogar in deinem Instagram-Kanal, ne, vor 10 Jahren habe ich so einen Post gefunden, wo dann auch sowas, wir können alle Söhne Gottes werden, also dann werden nicht die Kinder, da habe ich auch gedacht, interessant, aber ich da, und ich spüre da bei mir, und es hat bei mir auch lange gedauert, als junge Frau hatte ich das auch nicht, einen Schmerz, dass ich mich nicht gesehen fühle, weil ich denke, Gott, wir wurden männlich-weiblich, also Gott hat uns nach seinem Ebenbild geschaffen, männlich und weiblich. Und es kommt halt in den Sprachbildern gar nicht vor. Ne? Ich habe bei meiner 14-jährigen Tochter einen wahnsinnigen Vortrag gehalten, bis sie gesagt hat, jetzt schließ endlich mein Fahrrad ab. Das gar nicht hören. Das Thema, was ich jetzt habe mit dir, das ist ja schon uralt, die Bibel in gerechter Sprache ist jetzt 2026, 20 Jahre her. Und natürlich hat sie sich nicht durchgesetzt. Auch der Kampf für Frauen in der Kirche, also in den Landeskirchen vielen, das beschreibst du ja auch. Ich glaube, 94 war die letzte Schaumburg-Lippe oder so, die dann irgendwie die Frauenordination eingeführt haben. Aber manche kämpfen immer noch wie die Selk, die droht sich darüber irgendwie auch zu zerbrechen. Auch die methodistische Kirche hat einen wahnsinnigen Streit gehabt. Oder die litauisch-lutherische Kirche hatte da einen Streit drüber mit der Frauenordination. Auch die FEG hatte das nicht schon immer, sondern die haben es aber, es passieren Schritte. Für manche Frauen kommen die dann vielleicht auch zu spät. Bei dir ist wahnsinnig viel passiert in deinem Leben schon. Ne? Nur was hast du das Gefühl von allem, was du jetzt auch historisch gesehen hast, weil du es auch für dein Buch auch verarbeitet hast, bis zu deiner persönlichen Erfahrung und dem, was du jetzt erlebst in Social Media, ist jetzt sozusagen die Orakelfrage. Was passiert da gerade? Worauf können wir hoffen? Bist du eher hoffnungsvoll oder eher pessimistisch?
Boah, da sind so viele Aspekte, ne? Die, so viele verschiedene Themen, und da hätte ich jetzt gerade auch noch viele Rückfragen, so, ne? Weil ich das super spannend finde, auch deine Beschreibungsweise und auch das, was du natürlich da auch mitbringst und beobachtest. Also gerade auch mit den männlichen Metaphern, ne? Ich bin komplett damit aufgewachsen, dass das irgendwie halt so das Normale ist. Und ich glaube, auch was ich jetzt erlebe, dann manchmal so als Abwehr, das ist ja nicht schlecht. Und ich glaube, dass dann Leute sagen, hä, aber das ist doch nicht schlecht oder das ist doch auch nicht falsch. Und das würde ich auch bejahen. Also habe mich auch nicht immer nicht angesprochen gefühlt, wenn nicht gegendert wurde. Ne? Auch das ist ja natürlich ein Lernen. Du hast es auch beschrieben, so ein Reinwachsen. Und irgendwann, wenn es halt dann, wenn es einmal wirklich aufgefallen ist, wie es sich anfühlt, wenn es anders ist, dann hört man und sieht man natürlich Dinge und kann sie eben nicht mehr rückgängig machen. Und da irgendwie mit diesem Wissen und auch mit dem Ohr geduldig und weise umzugehen, finde ich eine Mammutaufgabe. Und dann je nachdem, in welchem Kontext man ihm ist, kann das frustrieren, weil man dann merkt, ach krass, ich kann es gar nicht mehr anders hören. Ne? Und für manche Frauen bedeutet es dann auch wirklich, dass sie aus ihrer Kirche, aus ihrer Gemeinde irgendwann gegangen sind oder gehen, weil sie merken, ich kann es nicht mehr. Versus, dass Frauen sagen, ach komm, es war schon immer so, es kann nicht alles schlecht sein, mich stört auch nicht. Mach doch jetzt hier nicht so ein großes Fass auf. Und ich glaube, das wirklich auch anzuerkennen und auch zu akzeptieren, dass gerade auch Frauen die männlich dominierte Theologie sehr unterschiedlich empfinden, das halte ich für wichtig. Und da möchte ich auch nicht aus meiner Perspektive mal sagen, wie kannst du in eine Gemeinde gehen, die das so sieht? Das möchte ich auch gerade auch Freundinnen oder so, das ist nicht mein Anliegen, sondern wirklich dann zu gucken, okay, was ist für sie gerade wirklich der nächste Schritt oder der gute Schritt oder der machbare Schritt in ihrem Kontext? Und das mag vielleicht manchmal erstmal ein ehrliches Eingeständnis zu sich selbst zu sein, wie es einem geht, oder dann mit dem Partner oder die Räume eben zu erfassen, die man halt hat. Und das andere ist aber wirklich zu sagen, da fällt doch was auf, dass, ja, wir haben ganz viele männliche Metaphern in der Bibel, aber wir haben auch weibliche Und die Weiblichen, die da sind, die kommen nicht vor. Die werden zu wenig berücksichtigt, die werden zu wenig thematisiert, die Frauen in der Bibel. Und das sind eher im Vergleich zu anderen antiken und vorantiken Texten, stechen die ja heraus, dass die Namen haben, dass die benannt werden, dass es auch Erzmütter gibt, dass die Frauen im Neuen Testament, Römer 16, dass da ein Drittel von den Menschen, die Paulus aufzählt, Frauen sind. Das sticht eigentlich aus dem historischen Text total hervor und wird gleichzeitig heute nach wie vor völlig unterbelichtet oder völlig unberücksichtigt gelassen, was auch da ist. Oder auch an Theologinnen in der Geschichte, an weiblichen Stimmen. Da ist ganz viel Schweigen, Zurückstellen, nicht wahrnehmen. Und ich glaube, darüber erstmal zu sprechen. Also, dass das stattfindet. Und es gibt viele gute Quellen auch zu Frauen in der Geschichte, zu Frauen in der Theologie. Und sie werden aber nicht berücksichtigt. Und das ist, finde ich, das ist der Schmerz. Und dann könnte man jetzt hier sagen, hier androgynes Paradigma. Alle Männer wollen einfach nicht, dass Frauen, also ist es eine Unterstellung, ne? Ist es eine Unterstellung, ihr wollt das nicht? Oder haben wir hier einfach etwas nachzuholen? Und weil es nachzuholen ist, sollten wir es eigentlich betonen. Und ich würde jetzt so von meinem Wesen her eher das Zweitere machen, zu sagen, ja, okay, wir können uns doch darauf einigen, dass Jesus wirklich Mann ist. Aber was bedeutet es denn, wenn wir wirklich sagen, ja, Gott ist weder Mann noch Frau, ne? Also was heißt das denn, dass Gott eben, sagt ja auch keiner, Gott ist Mann. Aber irgendwie scheint die Aussage, Gott ist Mann, trotzdem weniger auf Widerstände zu stößen, als wenn dann jemand doch sagt, ja, Gott ist Frau. Und das erstmal hineinzufühlen, zu sagen, wir haben doch offensichtlich vor dem Hintergrund unserer Geschichte Abwehrpunkte, die ja aber mit dem biblischen Text an sich erstmal nicht zusammengehen. Weil, okay, wir haben von der Trinität dann geklärt, Jesus ist auf jeden Fall männlich, aber Heiliger Geist und Gott, ja, sind ja erstmal nicht männlich, aber wir behandeln sie trotzdem immer fast nur männlich, ne?
Ja, alle Metaphern, die wir so gängig sind,
und,
sollten immer darauf
hin. Ich glaube,
ja.
Das zu stärken, was da auch noch zu finden ist, das bleibt nach wie vor eine Aufgabe und ich sehe das ja auch in meinem Leben. Es ist ja nicht so, dass es nicht Frauen und Theologinnen und sogar auch in der evangelikalen Geschichte, dass es da nicht Pionierinnen gegeben hätte. Nur ich kenne sie nicht. Ich bin nicht damit aufgewachsen, weibliche Stimmen selber wahrzunehmen, obwohl es sie gab. Und das kreiert für mich eigentlich das eigentliche Problem, dass Frauenstimmen nach wie vor nicht in der Art und Weise geschätzt, gewürdigt werden, dass man wirklich hier von, ja, ist doch jetzt egal, ob Mann oder Frau das jetzt gesagt hat. Es ist offensichtlich nicht egal. Ansonsten würden wir es vielleicht auch wirklich auch anders machen wollen, verändern wollen. Ich sehe uns da wirklich vor einer Aufgabe und ich möchte die hoffnungsvoll angehen, weil ich glaube, dass da Veränderung möglich ist. Und ich sage das vor dem Hintergrund, dass ich mich selbst verändert habe. Und das nicht nur ein ist, ich habe das geschafft, weil ich gucke darauf nicht so, dass ich denke, ich bin alle richtigen Schritte gegangen der Veränderung. Ich bin sehr viele Schritte sehr widerstrebend gegangen. Und ich habe sehr, sehr viel Ermutigung und Impulse von außen gebraucht. Und ich glaube, das würde ich mir wünschen, dass gerade auch rund ums Thema Frau sein und Frau und Theologie und weibliche Theologie und was nicht und Feminismus und Christentum, dass wir da mit einer Offenheit einander zuhören und gemeinsam vielleicht auch nochmal festhalten, ja, von was träumen wir denn? Und da bin ich schon auch biblisch-theologisch immer gerne bei dem Punkt zu sagen, was für eine Welt hat Gott sich eigentlich vorgestellt? Wie hat er sich Mann und Frau miteinander vorgestellt? Wie wird das einmal irgendwie in Ewigkeit im Himmel sein? Also was ist eigentlich wirklich so der große Traum? Und können wir uns auf den einigen? Können wir uns auf den großen Traum Gottes einigen? Und wenn ja, welche Schritte können wir gehen, dass das, was wir sagen und tun und miteinander als Geschlechter auch leben, dass das davon geprägt ist?
Was ist der große Traum? Oh, das ist jetzt groß.
Ja, das ist groß. Aber ich glaube schon, dass man biblisch, theologisch schön aufzeigen kann, dass das, wenn man sieht, was hat Gott sich mit dem Menschen gedacht? So, er hat ihn als seine Statue, als seinen Repräsentanten in diese Welt gestellt. Und er soll das verkörpern, wer Gott ist. Und er hat sie männlich und weiblich geschaffen und hatte eine Idee von einem wirklich guten Team, was ihn verkörpert. Und dann sozusagen ganz, ganz großer Bogen ans Ende der Geschichte. Wir sind einmal wieder in diesem Zustand von einem Ende jeden Leides
einem, da ist weder Mann noch Frau, das spielt in dieser Ewigkeitsperspektive keine Rolle, untergeordnete Rolle, wie auch immer. Also da ist so ein, finde ich, ein ganz, ganz großer Bogen, der so zeigt, Gott hat sich hier eigentlich was richtig Gutes gedacht und das ist aber nicht der Hier und Jetzt Zustand. Und dann aber zu sagen, ja, und welche Schritte gehen wir, dass diese guten Gedanken Gottes, sein großer Traum, wie ich das jetzt nenne, mehr Gestalt annimmt. Und ich glaube schon, dass es da in der Kirchengeschichte immer wieder Aufbrüche gab, die von diesem Licht des Evangeliums in die Gesellschaft so wirklich gestrahlt haben. Und ich mich frage, wie muss diese Strahlkraft des Evangeliums im Hinblick auf die Geschlechter heute aussehen? Und dann ist es erschreckend, wie ich finde, dass wir da sehr unterschiedliche Antworten finden. Oder was heißt das Erschreckende? Vielleicht ist es auch normal, dass wir unterschiedliche Antworten geben. Aber wirklich so die Frage, die ehrliche Frage zu stellen, entspricht das gerade dem Evangelium? Entspricht das der guten Botschaft von Gott? Entspricht das irgendwie seinem guten Traum für uns Menschen, dass wir das so leben oder so kommunizieren? Und da gucke ich vielleicht dann immer noch hoffnungsvoll, aber auch mit Sorge, wie wir das als Christen halt in auch der Verschiedenheit vielleicht umgesetzt sehen wollen. Mhm. Macht das Sinn?
Vielleicht total. Ich habe gerade gedacht, dass du eigentlich schon vorhin von dir beschrieben hast, als du gesagt hast, beschrieben hast deinen Weg und wann es bei dir aufgebrochen ist, wo du gesagt hast, ne, dieser Blick, der sich bei dir verändert hat und du ehrlich antworten konntest, wie es dir geht, weil du dich gefragt gefühlt hast und nicht empfunden hast, dass du jetzt die richtige Antwort geben musst. Du hast gesagt, ich konnte dann vertrauen, dass er nach mir fragt, nach dem, wie es mir geht, dass es wirklich eine offene Frage ist. Und es ist ja Credo, ne, dass der Wort Herkunft ist ja von Vertrauen und Glauben ist ja das Gleiche. Und eigentlich, wenn man Glaube, Liebe, Hoffnung nimmt, dann wäre es ja der Glaube, das Vertrauen darin, dass ich gefragt bin und das würde dann auf jeden Einzelnen zielen, dass der große Traum. Für mich wäre das zum Beispiel jeder Einzelne, wenn jeder Einzelne zustimmen kann, ich fühle mich gefragt und ich kann vertrauen, dass ich meine Antwort geben kann, dann wäre das erreicht, was nie passieren würde, wahrscheinlich. Aber das ist wahrscheinlich der Weg dahin. Und deswegen auch die Liebe, weil du brauchst die Liebe, damit du das auch hören kannst, den anderen durch die Augen der Liebe zu sehen, damit die andere Person vertrauen kann und sagen kann, ich glaube, ich darf das sagen, hier.
Ja, oh, das finde ich voll schön, wie du das ausdrückst. Und ich glaube, da klafft natürlich immer ein Stück weit was auseinander, ne, zu sagen, wir sind weder bei diesem paradiesischen Zustand noch bei, ja, das alles richtig machen, dass wir irgendwie so einen Himmel auf Erden schaffen können. Wir sind halt in einem chaotischen Dazwischen. So. Und dann aber trotzdem den Mut zu haben und die Frage zu stellen, ja, was bedeutet es aber da an der Stelle wirklich? Und da sage ich wirklich das Wort Jesus gemäß in unserer Gesellschaft, wirklich Kirche zu sein. Also die Kirche, die das verkörpert, wer Jesus ist und was er getan hat und wie er gehandelt hat. Und wenn wir ihm da hinein wirklich nachfolgen, zu sagen, was prägen wir und was geben wir auch unseren Kindern weiter und wie prägen wir Geschlechter miteinander und wie prägen wir, wie in Kirche über Frau und Mann gesprochen wird. Da sehe ich auf jeden Fall noch ganz, ganz viel Entwicklungspotenzial.
Allerdings. Allerdings, ich habe gerade gedacht, weil ich dich das auch noch fragen wollte, ich glaube ja, dass das immer erlaubt sein muss, Sprache anzupassen. Also gestern der Text war, kehrt um, ihr Otterngezücht, wurde Johannes ja. Habe ich gedacht, Alter, das ist ja auch das ist eine erklärungsbedürftige Metapher, ja. So. Und das heißt, auch wenn wir diese über Jahrhunderte diese männlichen Sprachbilder hatten und auch nicht nur die männlichen, aber auch Otterngezücht, so willst du deine Gemeinde heute vielleicht auch nicht ansprechen mehr, weil das würden die auch einen falschen Hals kriegen. Das heißt, wir sind auch dazu aufgerufen, Sprache zu formen und neu zu gestalten, das Evangelium neu auszulegen. Wie machst du das in den sozialen Medien? Also du machst einen Podcast in My Friendship Era, du schreibst Bücher, du hast den Instagram-Kanal, du gestaltest Sprache und du gestaltest auch Sprache aus deinem christlichen Glauben heraus. Was ist dir dabei wichtig und wie hat das vielleicht auch deine eigene Theologie beeinflusst, dass du diese Werkzeuge, soziale Medien, auch nutzt? Mhm.
Das hat schon ganz stark auch mit der Prägung durch die Frankfurt City Church zu tun, dass einer unserer Grundwerte ist, wie sprechen wir über biblische Inhalte und christliche Inhalte, dass eine Person, die damit nichts zu tun hat und auch kirchenfremd ist, das erstmal sprachlich versteht. Und das klingt ja erstmal total banal. Aber es bedeutet, dass keine Floskel unangetastet bleibt, so, ne? Was dann aber ganz schnell als Vorwurf kommt, ist dann so, man
traut sich nicht mehr, irgendwie das so ganz klar zu sagen oder hart zu sagen oder so, ne? Zum Beispiel eben das Wort Sünde.
Mhm.
Glaube ich daran, dass es Sünde gibt. So, ja, definitiv. Ja. Aber wen erreiche ich damit, wenn ich im Gottesdienst einfach nur das Wort Sünde drop?
Ja.
Okay, es sind diejenigen, die christlich sozialisiert sind. Weil wenn jemand jetzt gar nichts mit Christentum zu tun hat, woher kennt er das Wort Sünde? Ja, der kennt das vielleicht aus dem Kontext von, ach, jetzt habe ich wieder zu viel Schokolade gegessen oder so. Diese Kategorie will ich gar nicht abrufen, die will ich gar nicht bedienen, weil ich will der Person jetzt gerade gar kein schlechtes Gewissen über ihre Naschgewohnheiten machen, sondern ich will ja hier was viel tiefer liegendes aufzeigen und dann sich wirklich die Frage zu stellen, wie kann ich darüber sprechen, dass ich tatsächlich den Punkt treffe, in diese Tiefe komme, des Konzepts, weil es die Sprache vielleicht einfach herkömmlich nicht mehr tut, weil die woanders so vereinnahmt wurde oder ihre Bedeutung verloren hat. Und ich glaube, vor diesem Hintergrund, das klingt so banal, aber es ist eine unglaublich schwierige Arbeit, so auch für jede einzelne Predigt, die mit dem Blick zu lesen, zu sagen, wenn da eine Person vor mir sitzt, die kein christliches Vorwissen hat, wie rede ich? Und das versuchen wir schon, uns auch gegenseitig wirklich auch als Pastoren zu feedbacken. Hey, das sagt das doch so oder versucht das hier doch so auszudrücken. Und das hat mich auf jeden Fall im Hinblick auf Sprache in Kirche ganz stark geprägt und dann aber auch natürlich für Social Media. Und das war aber auch schon beim Schreiben von meinem Buch Freundschaft, weil ich wollte definitiv christliche Inhalte hineinbringen zum Thema Freundschaft. Und dann war aber so, aber ich möchte auch meine Freunde und Freundinnen mit diesem Buch ansprechen, die mit Gott gar nichts anfangen können. Also hat mich das beim Schreiben ganz stark beschäftigt. Wie schreibe ich auch über christliche Inhalte oder auch über meine eigene Geschichte oder über theologische Wahrheiten, die ich vertreten möchte? Wie schreibe ich darüber, dass jeder sie verstehen kann, selbst wenn der Inhalt trotzdem komisch bleibt? Ne? Und das wird wiederum, würde ich sagen, Christentum muss ja nicht jede Hürde ebnen, die an sich von dem Charakter her ist. Ich meine, wir glauben an eine Auferstehung. Ja, das ist abgefahren. Das war auch schon damals abgefahren, das ist heute auch abgefahren. Aber wie wir darüber sprechen, können wir vielleicht trotzdem so machen, dass Menschen es dann immer noch abgefahren finden, aber zumindest erstmal verstehen, von was wir sprechen. Und das mache ich schon auch bewusst auf Social Media, dass ich mich frage, spreche ich hier gerade für christlich Sozialisierte oder mute ich einfach den christlich Sozialisierten zu, dass sie, indem ich versuche, eine Floskel zu vermeiden, auch etwas nochmal näher verstehen. Und so geht es mir ja selber auch. Wenn ich mir selber die Mühe mache, mal wirklich zu hinterfragen, was steckt hinter einer Floskel, dann kann ich für mich selbst vielleicht die Floskel tatsächlich anders aufdröseln und neue Worte für finden oder sie bewusster verwenden und muss sie aber trotzdem vielleicht in manchen Kontexten wieder neu anwenden. Ja, und das würde ich schon sagen, mir scheint das mittlerweile fast so ein, das ist eigentlich so non-negotiable, glaube ich, für Kirche in der heutigen Zeit, zu sagen, wollen wir nicht so sprechen, dass erstmal jeder verstehen kann, was wir sagen.
Ja, was wir sagen möchten. Ne? Auch das Wort Sünde kann ich mir vorstellen, dass das auch unter Theologen sehr unterschiedlich, also schon alleine gibt's ja die Todsünde oder die Erbsünde oder sind wir alle als Menschen in Sünde geboren? Und was heißt es, in Sünde geboren zu sein? Ist es das, weil wir sterben müssen, weil wir wissen, dass wir sterben müssen? Oder heißt das, du bist ein schlechtes Wesen, weil du die Erbsünde nämlich hast? Und dann so, ne? Also das kann auch da ja in manchen christlichen Kontexten, kann das ja sehr einengend benutzt werden, dieser Begriff, und auch gemeint sein. Und in anderen wieder eigentlich dieses Wisse, dass du sterben musst, bedeuten einfach nur.
Genau, was du ansprichst, ne? Ist ja auch unter Christen ist ja manchmal dann gar nicht mehr klar, okay, was steckt so dahinter oder.
Aber wenn sich keiner traut zu fragen, wir sind schon wieder beim Fragen gelandet, siehst du?
Ja. Und das ist interessant, weil manche Leute sagen das dann, also gerade aus christlicher Perspektive sagen mir dann manchmal so Leute, boah, ich schätze das voll, dass du versuchst, irgendwie Worte so zu finden, die so alle abholen. Und andere vermissen das sagen, ah, du hast irgendwie gar nicht jetzt so klar benannt, oder das auch schon mal gefragt wurde, du scheinst irgendwie das Wort Sünde zu vermeiden. Oder?
Aha, so wie du im Buch beschreibst, also, glaube ich, war das, hat kein, ach nee, das war in deinem Blog, hat kein einziges Mal Sex gesagt und es ging eine Stunde lang um Sex.
Oder, also ich glaube, dass manchmal dann auch so ein bisschen die Frage, dass das wie so eine Orthodoxie-Überprüfung ist, so, welche Passwörter hat sie genannt und gehört sie damit zu uns oder nicht zu uns? Und dass wir natürlich auch über Sprache
Identifikation schaffen. Und ich würde sagen, ich kann verschiedene Sprechweisen, lassen sich natürlich auch kirchlich zuordnen.
Ja.
Wenn ich in dieser Freikirche bin, gibt es diese Sprache. Wenn ich in dem Hintergrund bin, muss ich die 5 Wörter gesagt haben, um da ernst genommen zu werden. Und wenn ich hier bin, gender ich bitte, weil sonst denken die, bin hier eine böse Freikirche.
Oder? Ja.
Also, dass man dann anfängt, irgendwie so ein Spiel so zu haben, wo ich so denke, ja, weiß nicht, wollen wir das so komplett bedienen? Und da bin ich sicher nicht frei von, ne? Man passt sich da natürlich auch an, dass man sagt, man spricht irgendwie so, wie es halt auch in dem Kontext angemessen. Aber ich glaube, so insgesamt tut's uns gut, uns da einfach persönlich erstmal zu hinterfragen, wie möchte ich sprechen und von wem ist mir da dann das positive Feedback wichtig? Und da würde ich sagen, ich riskiere, dass christlich Sozialisierte sagen, oh, du hast hier XYZ nicht genannt. Wenn aber da dann jemand sitzt und sagt, hey, ich habe zum ersten Mal gecheckt, was Evangelium eigentlich bedeutet. Und da würde ich sagen, nee, das entspricht dem, wie ich das machen will. Und dann höre ich mir die Kritik auch an.
Ja, das mit dem Slang, das ist wirklich interessant, weil als Landeskirchenkind, ich habe nicht gelernt, von vornherein öffentlich zu beten, was ich denke. Und das habe ich dann, also immerhin schon als Jugendliche, irgendwie bin ich in so eine Szene dann geraten, irgendwie mit 17, wo das dann so war. Und ich würde auch sagen, ich kann das und ich kann das auch, weil es ja, du hörst, was du sagen musst. Du weißt was. Und ich kann das auch schon durchaus fühlen, das ist in Ordnung. Aber manchmal, wenn ich auch so Gespräche höre und auch auf, zum Beispiel beim Kongress christlicher Führungskräfte, man merkt schon sehr genau, auf welcher Bühne Leute sprechen, weil sie dann bestimmte Worte benutzen, ne? Also so, wie sie über Jesus reden und über Gott und über ihre Erfahrungen. Und dann können alle nicken und sagen, ja, hier bin ich zu Hause, ne? Also genau, das wollte ich jetzt hören. Und es ist einerseits, weil es ja immer um Zugehörigkeit auch geht. Natürlich, deswegen, ich will das gar nicht verurteilen und auch, weil ich das auch kann und verstehe, dass das auch identitäts- und sinnstiftend ist und rückversichernd, denken wir wirklich das Gleiche und manchmal, aber wie du es beschrieben hast, deswegen finde ich das auch schön, es ist trotzdem erklärungsbedürftig, weil es sonst nicht offen ist, weil du ja wie so einen Code hast und den können andere nicht verstehen und du musst wie in so einen Geheimbund eintreten. Und wiederum für andere, die in diesem Geheimbund, ich nenne es jetzt einfach mal so, meine ich natürlich nicht, sind, kann es natürlich auch einengend sein, weil sie es nie hinterfragt haben, was sie da eigentlich sagen. Da kann das die Freiheit dann auch wiederum einschränken. Da wären wir dann auch wieder bei den Erfahrungen, die du gemacht hast, aus denen du dich auch erstmal rausholen musstest, um wieder reingehen zu können.
Und dann bleibt ja da wirklich eben die Frage, um was geht's denn bei der christlichen Botschaft? Weil ich verstehe das mit der Zugehörigkeit. Und ich verstehe das auch mit dieser Rückversicherung. Ja, ich möchte ja hier auch irgendwie zu Hause sein, so auch im Glauben oder mich irgendwie vertraut fühlen oder vielleicht auch merken, irgendwie da in der Ausdrucksweise stört mich irgendwas. Das darf ja irgendwie sein. Und gleichzeitig müssen wir uns doch alle, in welchem Resonanzraum wir geprägt sind oder uns wiederfinden, auch wieder einen Schritt zurücktreten können und sagen, wen wollen wir denn wirklich erreichen mit der Botschaft? Also geht es nur um Rückversicherung derjenigen, die sind wie ich? Das würde ich vor dem Anliegen des Evangeliums wirklich hinterfragen. Ich meine, wir leben zu einer Zeit, wo Christenheit so vielfältig, unterschiedlich aussehen kann. Und Teil von mir will das erstmal total positiv sehen, zu sagen, das ist facettenreich, das ist bereichernd, das ist horizonterweiternd. Und gleichzeitig zeigt es doch auch, ja, keine dieser einzelnen Facetten hat doch einfach nur die gesamte Wahrheit für sich geachtet. Und dann auch eben anzuerkennen, vielleicht gibt's in der Ausdrucksweise der anderen auch wieder was zu entdecken von Gott und auch was wertzuschätzen, weshalb jemand vielleicht eine Formulierung beibehalten will oder verändern will. Ne? Und ich glaube, von beidem gibt's irgendwie was zu lernen. Und gleichzeitig verstehe ich aber auch, dass wir natürlich Sprache auch schaffen und formen, um Zugehörigkeit zu fühlen. Und das darf auch sein bei all unserer Menschlichkeit und Begrenztheit auch. Ja.
In der deutschsprachigen Szene, in Social Media, im Glaubensbereich, also im Christlichen. Was nimmst du da so wahr? Wie gehen die Leute so miteinander um? In welcher Szene würdest du dir, da lachst du schon, wo würdest du dich zuordnen oder würdest du dich gar nicht zuordnen?
Ich finde beides so total kompliziert zu sagen, dass man auf der einen Seite sagt, ja, ich gehöre zu diesem, zu dieser Seite, weil ich würde es irgendwie wahrnehmen als, es gibt irgendwie eine konservative Szene und konservativ meine ich jetzt tatsächlich da auch gar nicht negativ wertend, sondern eher eine Szene, die so auftritt hier, dafür stehen wir als, das ist bibeltreu oder das ist biblisch, eher so in dieser Sprache.
Und dann nehme ich eine andere Resonanzbubble wahr, die sehr progressiv oder dann, je nachdem, welches Framing man nimmt, liberal auftritt oder so und sich sehr weltoffen zeigt. Und da findet irgendwie, habe ich immer den Eindruck, dass fast wie aneinander vorbeigesprochen wird. Und jetzt kommt aber schon ein bisschen meine Selbstkritik dabei, dass ich so denke, ich halte Menschen nicht für glaubwürdig, die sagen, ja, ich bin jetzt hier neutral. Also wir sind nicht neutral, ich bin auch nicht neutral. Und ich möchte wirklich auch nicht so tun, als sei ich da in der Mitte. Aber was ich wahrnehme, ist, dass von dieser sehr, ich sag mal so, biblisch orientierten Szene ganz schnell so ein bisschen dann der Vorwurf kommt, ihr nehmt die Bibel nicht ernst oder das kann man doch jetzt hier gar nicht mehr unter Christentum verbuchen. Also ganz stark so inhaltlich arbeiten. Also sozusagen, ne, das ist doch hier Glaubensinhalt und das ist doch die Wahrheit und das ganz stark hochhalten. Und dann von der anderen Seite eher so kommt, ihr könnt uns doch hier nicht den Glauben absprechen und das dann eher auf so eine kommunikative Ebene geht. Zu sagen, hä, so kann man das doch nicht sagen oder so verletzt man Leute.
Die emotionale Ebene.
Genau. Und dann habe ich so gedacht, oder das ist halt nicht die gleiche Ebene und beide Seiten, und deswegen sage ich, es fühlt sich für mich eher oft so an, als würde irgendwie Kommunikation dann nicht funktionieren. Und dann hat man halt irgendwie so seinen Resonanzraum, dass man sich da halt irgendwie bejaht und da bejaht und gegenseitig dann halt die anderen Kommentare löscht, so ein bisschen. Ein bisschen platt ausgedrückt. Und was ich wahrnehme, ist schon, dass ich sage, ich finde mich in beiden Extremen nicht wieder. Ich halte mich für eine konservative Theologin. Ich weiß, dass aus konservativer Seite das schon manchmal ein bisschen als Anmaßung verstanden wird, weil ich Pastorin bin. Weil ich damit eigentlich schon aus konservativer Sicht gehöre ich dann eigentlich schon so zu den anderen. Ich hoffe, das ist gerade verständlich mit diesem auf der einen oder anderen Seite stehen, weil es irgendwie für mich manchmal so wirkt. An sich gehöre ich in den konservativen Raum und empfinde es eben so, dass ich mir wünsche, dass man erstmal auch diese verschiedenen Beiträge wahrnimmt und sachlich auch diskutieren kann. Ne? Und es gibt ja auch gute Argumente. Und ich glaube, da würde ich mir von der anderen Seite wünschen, dass sie entspannter ablocken, dass jemand mir den Glauben abspricht. Also mir kann niemand den Glauben absprechen auf Social Media. Faktisch geht das nicht. Ne? Also klar, jemand kann sagen, ja.
Muss man schon sehr bewusst zulassen. Also.
Wir können einander Glaube nicht absprechen. Das funktioniert nicht, weil es geht eben nicht um uns an der Stelle. Und das andere ist zu sagen, okay, hier wird etwas sachlich geäußert, aber das lässt sich doch vielleicht auch ein bisschen anders sehen und das dann sozusagen auf der Ebene zu versuchen. Und gleichzeitig lässt halt Social Media keine echten Gespräche zu. Man blubbert halt irgendwie so rein und kann sich halt dazu äußern. Und das, glaube ich, trägt zu diesem Missverständnis, das ich da vielfach sehe, bei. Und der Ton ist schon auch rau geworden. Und vielleicht war der auch schon immer rau auf Social Media. Aber der Ton ist schon rau, dass ich denke, kann man das auch jetzt irgendwie freundlich sagen? Oder kann man das auch so sagen, dass ich der anderen Person gerade zugestehe, dass sie sich da eben so einfach viele Gedanken gemacht hat oder dass aus ihrer Perspektive voll der gute Beitrag ist. Und gleichzeitig will ich wirklich sagen, ich sehe ganz viele christliche Beiträge auf Social Media, wo ich so denke, what on earth? Finde ich inhaltlich total daneben. Und dann haben die Tausende von Likes. Und dann lese ich mich da durch und denke so, irgendwie ist das doch auch mein Raum irgendwie. Aber ich sehe mich da gar nirgends wieder. Und das ist, glaube ich, irgendwie eine komische Erfahrung.
Mhm.
Wie empfindest du das?
Dass du dich wieder so fremd gefühlt hast. Wie ich das empfinde, das ist jetzt natürlich ein bisschen blödes zu sagen, ich mag auch lieber Podcast aufnehmen und mit Leuten reden, als mir in Social Media Kommentare schreiben. Sagen wir mal so. Weil ich das oft als sehr missverständlich wahrnehme. Weil das so ist, du schreibst was und schreiben ist ja schon auch E-Mails hin und her schreiben, finde ich schon auch schwierig manchmal. Ich telefoniere ja sogar auch lieber, weil das dann du so wenig korrigieren kannst in deinen Aussagen, weil du sonst nämlich, du schreibst es und dann hast du es so geschrieben und Leute können dann einzelne Wörter nehmen und beißen sich daran fest. Das ist so eine Terrier-Unterhaltung in den Social-Media-Kommentarspalten, weil dann immer nur so einzelne Fleischstücke aus deinem Kommentar rausgerissen werden oder ne?
Dann nur noch sagen, ja, so habe ich es nicht gemeint.
Und dann ist aber schon zu spät, weil dann hast du deinen Ruf eh schon versaut. Also deswegen ist kannst du ja auch sparen. Deswegen, ich merke ganz oft, dass ich denke, oh, ich finde das nicht gut, wie das jetzt gerade läuft. Ich würde am liebsten jetzt was dazu sagen. Dann tippe ich manchmal Kommentare ein und dann denke ich, ey, lass es einfach für deinen Seelenfrieden. Dann lösche ich den Kommentar wieder. Und das passiert mir manchmal, wenn ich denke, ich begebe mich da rein. Und von Zeit zu Zeit begebe ich mich ganz bewusst und dann muss ich das machen. Und dann kostet es viel Energie, wenn ich das mache, was ich vorhin beschrieben habe, nämlich Leute nach ihren Motiven zu fragen und sie ernst zu nehmen mit ihrem Schmerz. Weil oft, wenn Leute unfair werden oder ne, das ist dann so ein bisschen auch ein Gake, wie du bist halt Feiertagschristin oder irgendwas. Natürlich haben die gar keine Ahnung, wie ich irgendwie meinen christlichen Glauben lebe, weil die mich ja überhaupt gar nicht kennen. Dann kann ich ja fragen, okay, was hast du denn ne, für eine negative Erfahrung gemacht? Oder bei uns sind auch viele Leute, die schlechte Erfahrungen überhaupt mit der Kirche auch gemacht haben. Und dann sagen, ich trete jetzt aus und morgen trete ich wirklich aus und so geht's nicht weiter. Also wenn wir von ganzen Verfehlungen sprechen mit Menschen in der Gemeinschaft, die da passieren. Deswegen ist es aber gleichzeitig für mich auch schon ein interessanter Raum, weil diese Resonanz-Bubbles, hast du sie genannt, aufeinandertreffen überhaupt mal. Mhm. Und ich das Gefühl habe, da ist auch was passiert. Also ich war 2002 das erste Mal auf dem Christiville und da war das noch viel getrennter und für mich super verschreckend auch, die Szene. Ne? Eines Tages werden alle Menschen für Jesus Christus niederknien. Ist nicht ganz meine Theologie. An sich finde ich Jesus ziemlich gut und ich bin auch Christin. Und dann, ich würde es aber nicht befehlen, dass das jeder tun muss und auch nicht diese Absolutheit oder Workshop Wege aus der Homosexualität. Da bin ich ganz erschrocken. Ich bin da hingegangen, habe gedacht, ich lese nicht richtig. Verrückt. Man weiß es heute alles und durch Social Media wird vieles öffentlicher und ich habe das Gefühl, dass ich, deswegen glaube ich, ist es auch bei dir so interessant, weil du da ja auch von Anfang an drin bist. Du hast am Anfang Essen gepostet und Urlaubsfotos 2013, wie man das so macht, ne? Ganz süß irgendwie. Und deswegen, ich glaube, weil du vorhin gesagt hast, war das schon immer so? Nee, ich glaube, das war nicht immer so. Instagram war mal so eine Wohlfühlplattform und es ist sie tatsächlich nicht mehr. Andererseits oder gleichzeitig ist sie schon aber auch ein Raum, wo du Dinge entdecken kannst. Und wo Welten aufeinander treffen, die sonst vorher nicht aufeinander getroffen wären oder sich besser aus dem Weg gehen konnten. Was vielleicht ein schöner Bogen ist zu dem, was du gesagt hast, ganz am Anfang, Beziehung bedeutet ja auch, oder was habe ich aus meiner größten Liebesgeschichte gelernt, dass es anstrengend ist zu bleiben und dass das aber ein Weg sein kann. Und ich hoffe, wenn wir jetzt bei unserer Hoffnung sind, Gottes großer Traum, dann, dass wir bleiben und es aushalten und lernen, diese Beziehung auch dort zu führen. Und sie auch dazu führen, was so cool ist, finde ich, weil das ist für mich auch super wertvoll. Ich habe ganz viele Leute erst über Instagram kennengelernt und dann im wahren Leben. Und diese Geschichte höre ich ja auch oft. Und das ist schön. Das ist schön, dass das überhaupt geht. Da wärst du nie hingekommen. Vor Social Media.
Ich finde es total schön, dass du das sagst, weil das hätte ich jetzt tatsächlich nicht auf Anhieb darüber gedacht. Und ich finde, das ist gerade eine total schöne, ein schönes Learning für mich, das nochmal so zu frame, auch zu sagen, da begegnen sich aber auch Räume, die sonst voneinander getrennt sind. Und wenn ich jetzt so kurz einfach nur drüber nachdenke, dann trifft das ja für mich auch zu, ne? Bin hauptsächlich in freikirchlichen Kontexten unterwegs gewesen und oder immer noch unterwegs und wie sich das aber auch verändert hat und dann eben durch Leute, die man kennengelernt hat und da einfach was Horizontweitendes und Bereicherndes erlebt hat in den Jahren. Und das finde ich nochmal schön, dass du das sagst, weil das, glaube ich, möchte ich ein bisschen mehr wertschätzen, dass das eben nicht nur ein anstrengendes Aufeinanderprallen ist, sondern überhaupt ein Aufeinanderprallen ist. Und das nehme ich irgendwie wertvoll mit, weil das stimmt schon. Man verklärt vielleicht manchmal da auch die Vergangenheit, aber es war doch schon immer schwierig, wenn unterschiedliche Meinungen aufeinander geprallt sind und man auch manchmal wirklich miteinander gerungen hat, auch um das Was und das Wie. Und ich glaube auch, ein Anteil in mir wünscht sich auch, dass wir eigentlich wieder mehr streiten. Also, aber halt gut streiten vielleicht, aber so, dass wir auch der anderen Person irgendwie zugestehen, hey, wir wollen vielleicht auf einer ganz großen Ebene, wollen wir das Gleiche, aber wir würden sehr auf unterschiedliche Wege dahin gehen. Aber können wir darüber reden? Kann ich nachvollziehen, woher du da gerade kommst, dass du das willst oder das sagst? Und ich glaube, es beginnt ganz viel halt erstmal überhaupt über die Begegnungsfläche und dann aber auch das Zuhören. Ne? Also dieses, sind da schon ein paar falsche Stichwörter in dem Post und deswegen bin ich dagegen? Oder kann ich mich auf das Argument dieser Person oder das Anliegen auch kurz einlassen und irgendwie fragen, was wollte sie jetzt damit oder was ist ihr Anliegen?
Ja. Für mich ist so ein Leitgedanke geworden, egal wie mies der Kommentar ist, ist irgendwo ein mini kleine Funke Licht, dass wir unterstellen können, das ist ein guter Mensch, der etwas Gutes möchte. Und wo? Und wenn es auch nur, dass der Punkt am Satzende ist, der er kann wieder aufhören zu reden. Gut. Zwei Fragen habe ich noch für dich.
Okay.
Und die bekommen alle unsere Gäste, diese zwei Fragen. Die eine ist, wenn du eine Bühne hättest und dir das Thema und dein Publikum selbst aussuchen könntest, vor wem würdest du über welches Thema sprechen?
Ich glaube, mein Anliegen ist gerade schon, dass ich mir wünsche, dass über das Thema Frau sein in einer ganz gemischten Gruppe gesprochen wird. Weil ich glaube, dass das, was wir, vor welcher Aufgabe wir als Gesellschaft stehen, es unbedingt braucht, dass wir über Frau sein, als Frauen untereinander drüber sprechen, als Frauen und Männer zusammen darüber sprechen und Männer darüber sprechen, auch untereinander konstruktiv. Es ist schon so, ne, natürlich, das Buch heißt Frau sein, das wird hauptsächlich von Frauen auch gelesen. Das ist mir schon auch klar und gleichzeitig gar nicht, dass sie das Buch lesen, so, sondern dass eben über das, was gerade auch passiert und wie sich Geschlechter miteinander auch verändert und was es da zu lernen gibt, da brauchen wir unbedingt Räume, wo wir das gemeinsam betrachten können. Deswegen würde ich schon sagen, ich möchte Frau sein, aber von einem ganz gemischten Publikum sprechen, weil das mein Anliegen ist. Also ich glaube, wir kommen da nur weiter, wenn wir gemeinsam, ich sage immer so, an einem figurativen Tisch sitzen und da alle Geschichten erzählt werden und man sich Zeit nimmt, auch jede Geschichte zu hören und von da aus dann weiterzugehen. Ja.
Naja, wie wir Frauen sind, hat auch Konsequenzen dafür, wie Männer Männer sein können, genau. Und alle dazwischen auch, ne?
Ja.
So, wie wer leben kann.
Ja.
Weil ein System ordnet sich ja immer um die Elemente, die darin sind.
Ja.
Und sobald ein Element einen festen Platz eingenommen hat. Ja, finde ich schön. Was bedeutet dir der Hashtag oder das Schlagwort digitale Kirche?
Ich glaube, ich nehme das gerade nochmal ganz positiv mit, dass es für mich bedeutet, dass da Christen aufeinandertreffen, die sich offline weniger begegnen. Und da eine Chance sehe, dass da Christen halt in ihrer Verschiedenheit aufeinander kommt. Und ich glaube, ich würde mir wünschen, dass wir miteinander lernen, in dieser Verschiedenheit die attraktive Außenwirkung nicht zu verlieren. Und das wirklich im Sinne von für den christlichen Glauben, im besten Sinne des Wortes, ein gutes Aushängeschild zu sein, ne? Weil dahinter halt wirklich die gute Botschaft von Jesus und die Liebe Gottes steht. Und das wäre so schade, würde das unter dem Aufeinanderprallen wegfallen. Und das sehe ich als eine Chance und eine gute Herausforderung für uns.
Ja. Amen.
Dankeschön. Das war der Yeet-Podcast. Dankeschön, dass du gekommen bist, Franziska.
Danke für die Einladung, wirklich.
Dankeschön fürs Zuhören. Alle Links zu Franziska, ihren Büchern und Social-Media-Kanälen findet ihr in den Shownotes. Falls ihr Lust auf News rund um die digitale Kirche und Social-Media-Tipps und Tricks habt, dann abonniert doch sehr gerne unseren Newsletter. Direktnachrichten schreibt uns gerne an info@yeet.de oder via Instagram an @yeet_netzwerk. Das war sehr schön. Danke.